Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen, Kameraden, zur Koproduktion von Vrindt und DLF Nova, dem Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt, du hast die Kameradinnen vergessen.
Oh, verdammt. Denn diesmal Thema Gründung der Sowjetunion, Verzeihung, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken.
So ist es.
Herrlich.
Kurz UdSSR.
Die UdSSR.
Ja, das hat stattgefunden.
Wie hat Adenauer, niemand
hat Sowjets.
Sowjetunion, genau, Sowjetunion hat er immer gesagt, mit weichem S ja. Und 3F, Sowjetunion.
Das Ganze hat stattgefunden Ende Dezember 1922, also genau vor 100 Jahren. Mhm. Und ist sozusagen der Abschluss der großen Oktoberrevolution von 1917. Wir müssen jetzt nicht ganz von vorne anfangen in der russischen Geschichte, da würde der Podcast nicht reichen zu. Wir wissen aber so noch aus dem Geschichtsunterricht vielleicht in der Schule, dass das Zarenreich an vielen Stellen marode und nicht mehr funktionsfähig war. Es hat die erste Revolution 1905 gegeben. In dieser Revolution wurden im Grunde genommen die gleichen Forderungen wie auch 1917 nach vorne gebracht, also Parlamentarisierung des Landes, Mitbestimmung, bessere Löhne, religiöse Toleranz, also all diese Dinge, die auch in den verschiedenen europäischen Revolutionen im 19. Jahrhundert nach vorne getragen worden sind, die wurden da auch kundgetan. Der Zar Nikolaus II. War von all diesen Dingen nicht besonders angetan und hat also gesagt, das sei alles Teufelswerk. Er hat vielleicht mit seinem Vetter, dem deutschen Kaiser Wilhelm II., kommuniziert und sich mal überlegt, was man da tun kann. Und die werden wahrscheinlich beide nicht besonders zartfühlend mit den Demonstranten umgesprungen sein. Jedenfalls, diese Revolution von 1905 scheitert. Es gibt zwischendrin wirklich ein richtiges Abschlachten von Menschen, im sogenannten Blutsonntag von St. Petersburg im Januar 1905. Da gibt es also eine Gruppe von Menschen, die eine Petition in St. Petersburg am Zarenpalast übergeben möchte und die werden einfach niedergeschossen. Und das ist wirklich, also geht als Blutsonntag ein, 400 Tote, wahrscheinlich sogar mehr. Und rund um den Winterpalast ist also im Grunde genommen ein Schreckensszenario entstanden. Das hat die Welt wachgerüttelt, soweit sie damals sich für derlei Dinge interessiert hat. Und auch dem Zaren, der hat dann gesagt, wir müssen jetzt irgendwas tun, weil ich will nicht akzeptieren, dass das in meinem Land passiert. Da ist er dann doch zu sehr Zar und für alle sozusagen zuständig. Und er erlässt im Oktober 1905 das sogenannte Oktobermanifest. Darin wird festgelegt, dass fortan das Zarenreich mit einem Zweikammersystem, nämlich mit der Duma, die es ja heute auch noch gibt oder wieder gibt, und dem Staatsrat regiert wird, dass es ein allgemeines Wahlrecht für Männer gibt und es werden Grundrechte eingeräumt, Gewissens-, Meinungs-, Versammlungsfreiheit etc. Und gleichzeitig werden bestimmte Verbote aufgehoben, zum Beispiel das Verbot der ukrainischsprachigen Literatur in Russland. Das ist auch angesichts der momentanen Situation interessant und merkwürdig zugleich. Aber der Zar selber hat natürlich am System nichts geändert dadurch, sondern hat die Macht bei sich behalten, weil er die Duma auflösen konnte. Das hat er auch mehrfach gemacht und Neuwahlen ausgesprochen. Er hat jene versucht zu bekämpfen, die sogenannten Oktobristen, die also die konstitutionelle Monarchie wollten, was der Zar ablehnt, weil er war ja absolutistisch und regierte ohne jegliche Einschränkung durch irgendein Parlament. Diese Leute wollten mehr Rechte für die Duma und sie waren aber trotzdem eben konservativ und wurden von Adligen unterstützt. Also das heißt, es war eine Revolution im Gange gewesen in Russland 1905, aber das war nicht eine Revolution von unten, nicht eine von der Straße, sondern es war dann letztendlich eine Obristen oder Oktobristen Revolution, also Großgrundbesitzer, Adlige, nationalkonservative Russen, die selbst etwas mehr Rechte haben wollten und durchaus dem Zaren Rechte absprechen wollten, aber nicht das tun wollten, was möglicherweise eine Arbeiterbewegung wollte.
Nämlich denn
die
Kürzen,
gab es in Russland. Die gab es nämlich in Russland auch. Das war die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands. Und in dieser russischen SPD versammelten sich die berühmten Bolschewiki unter Lenin. Und deren Ziel war der Sturz des gesamten Zarenreichs und die Errichtung einer, schönes Wort, Diktatur des Proletariats. Mhm.
Kurze Zwischenfrage. Du hast eben so beiläufig gesagt, ja, so weit, dass die Welt damals interessiert hat.
Ja.
Hat die UdSSR die Welt damals interessiert? Hat die Welt da hingeguckt oder haben die auch gesagt, ja, mein Gott, Obervolta noch nicht mal mit Atomraketen?
Ja, also das war ja noch nicht die UdSSR, das war ja noch Russland.
War noch Russland.
Das russische Zarenreich war für Europa selbstverständlich von Bedeutung. Es war auch für Asien von Bedeutung, eben alleine durch die geografische Lage. Das war ja in gleichem Ausmaße wie heute sogar noch ein bisschen größer. Und insofern war es natürlich wichtig. Aber wenn da jetzt eine Revolution stattfindet mit 400 Toten, ob das wirklich in Peking Beachtung gefunden hat, das glaube ich nicht. Mhm. In Washington schon überhaupt nicht. Dazu war tatsächlich die Infrastruktur, was Medien und was Informationsverbreitung angeht, noch in den Kinderschuhen. Und deswegen war das nicht so das Thema. Aber natürlich war Russland in allen europäischen Kriegen beteiligt. Russland war an den Krimkriegen beteiligt. Russland war an den Dardanellen, am Bosporus. Überall war Russland beteiligt und überall stellte Russland einen gewichtigen, auch militärischen Spieler dar. Insofern war schon wichtig, was in Russland passiert. Und das merkte man dann ja hinterher auch, als dann die zweite Revolution stattgefunden hat, nämlich 1917, während des Ersten Weltkrieges, welche Bedeutung das dann auch haben kann, und zwar für die gesamte Welt im Laufe der Zeit. Nicht sofort, aber im Laufe der Zeit. Und daran kann man dann sehen, dass sich natürlich auch die Infrastruktur verändert hat. Natürlich gab es auch dann mehr Zeitungen und Radio und so weiter. Das entwickelte sich ja alles. Insofern war es dann auch einfacher, darüber zu berichten und eben über das, was dort in Russland passiert ist, was wahrscheinlich nicht passiert wäre ohne den Ersten Weltkrieg. Mhm. Also wir sagen immer, der Erste Weltkrieg hat Europa auf den Kopf gestellt. Es war aber auch Russland, das auf den Kopf gestellt wurde. Und deswegen ist eben der Begriff, dass der Erste Weltkrieg die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts war, so vollkommen richtig.
Ah, verstehe.
Denn die Russen waren unzufrieden mit dem Kriegsverlauf. Ja. Die russische Armee war an der deutschen Ostfront, ich sag mal, zweimal geschlagen worden, mehrfach geschlagen worden, aber es ging nicht voran, nicht zurück. Man vergrub sich sozusagen in einem völlig idiotischen Stellungskrieg. Mhm. Die Deutschen boten, weil die Russen nach der Revolution 1917 völlig fertig waren, einen Separatfrieden an von Brest-Litovsk. Der wurde dann auch 1918 geschlossen, hatte aber letztendlich nur zur Folge, dass sich die deutschen Interessen durchgesetzt haben. Also die Russen hatten davon eigentlich überhaupt nichts, aber sie hatten auf jeden Fall erstmal Waffenstillstand, weil nach der Revolution der Bolschewiki im Oktober 1917 musst du dir ja vorstellen, dieses riesige Land, das macht sich keiner klar, 11 Zeitzonen, ja, dieses riesige Land musste sozusagen übernommen werden. Und jetzt frage ich mich, wie soll das gehen im Jahr 1917?
Ich würde gerne noch kurz, du warst eben bei 1905, da gab es dann die Bolschewiki, Lenin und deren Idee von einer Diktatur des Proletariats. Warum hatten die Idee einer Diktatur des Proletariats? Kannten die was Besseres oder weil?
Nein, das ist die alte marxische Idee, niedergeschrieben im Kommunistischen Manifest. Okay. Das ist die Endstufe der Befreiung der Menschen vom bourgeoisen Klammergriff und von dem internationalen Finanzkapitalismus. Und als Ende, also sozusagen die logische Abfolge der Dinge, die dann passieren, ist, dass eben irgendwann die Produktionsmittel in Händen derer sind, die Produktionsmittel benutzen, also der Arbeiter. Und damit ist sozusagen die Möglichkeit zum ersten Mal gegeben, überhaupt eine Gesellschaft der Gleichen ohne Bevorzugung der einen oder der anderen herzustellen. Und das nennt man Diktatur des Proletariats, weil dann eben die Bourgeoisie, also die oder die Reaktion, das war dann die noch schlimmere Form, besiegt ist und allein die Proletarier herrschen.
Und ja, ich hätte nur gedacht, dass die ein bisschen weiter wären und sich gedacht, ist vielleicht Diktatur doch nicht so geil, weil wie wär's denn irgendwie?
Nein. Also da wollen wir schon bleiben bei. So. Weil ja, aus der Sicht des Jahres 1917 ist das auch zu verstehen, weil die Großgrundbesitzer und die nationalkonservativen Russen keineswegs zimperlich waren, ja, und die haben die abhängig Beschäftigten mal vorsichtig gesagt ausgenutzt. Und das war eine große Ungerechtigkeit in diesem Land und keine Revolution ohne soziale Vorgeschichte. Und diese soziale Vorgeschichte kannst du in Russland über die Jahrhunderte hinweg verfolgen. Es gab am längsten im europäischen Vergleich Leibeigenschaft. Es gab am längsten völlig unterdrückte Bauern. das Bauerntum sozusagen in Russland hatte null Möglichkeiten. Es lief am Bändchen irgendwelcher Großgrundbesitzer und hatte wirklich wenig für sich selber, aber musste den ganzen Tag schuften. Also das, und wenn du das über viele Jahrhunderte machst, dann bist du eben rückständig. Und Russland war ein rückständiger Agrarstaat. Und in der Sendung sagt ein ziemlich berühmter Professor, nämlich der Wawerowski aus Berlin bei euch, Russland ist es eigentlich noch heute. Und eben keine Supermacht mehr, sondern eine Macht von vielen. Und das müssen sie einfach akzeptieren. Das tun sie aber nicht.
Ja, wie wir gerade merken, ja.
Wie wir gerade merken, bittererweise. Und so, damals war es natürlich noch sehr viel schlimmer, aber im Vergleich zu Europa, das war schon sehr viel moderner, das war industrialisiert, das waren große, funktionierende, demokratische Staaten oder eben auch Kaiserreiche bzw. Königreiche, aber sie funktionierten in einer gewissen Weise, auf jeden Fall besser als in Russland. Und dann kommt jetzt diese bolschewistische Revolution und die sagen jetzt, wir fangen auf der Stelle an mit Arbeiter- und Soldatenräten in jeder kleinen Kommune. Dann kriegen Arbeiter und Bauern die Entscheidungsvollmacht. Mhm. Ja? Die haben aber gar keine Ahnung von Politik. Woher auch? So, und natürlich ist das Chaos. Dann haben sie gesagt, wir bringen jetzt die Zarenfamilie um. Das haben sie auch gemacht. Die Romanows wurden alle samt und sonders umgenietet. Damit war sozusagen das zaristische Russland tot. Dann haben sie diesen Separatfrieden mit dem Deutschen Reich gemacht und mussten feststellen, dass Polen, das Fürstentum Finnland, die baltischen Staaten sofort ihre Unabhängigkeit erklärten. Belarus, Ukraine lösten sich von Russland los. Und damit war sozusagen dieses Russland, was dann in der Revolution stand, auch noch kleiner als vorher. Und das ist natürlich auch schwierig. So, also du hattest so viele Probleme in Russland, dass die gesagt haben, mir ist das jetzt egal, ich will aus diesem Ersten Weltkrieg raus, um alle meine Kräfte und alle meine Ressourcen darauf zu konzentrieren, dass ich dieses Land wieder in irgendeiner Form an den Start kriege. So, aber es ist von vornherein, und das muss man wirklich sagen, von vornherein mit Zwang gewesen. Es ist von vornherein mit einer Geheimpolizei gewesen, die wirklich übelst gefuhrwerkt hat. Also die jeden, der sich auch nur halbwegs dagegen geäußert hat, wenn nicht sofort umgebracht, so doch lange in einen Gulag gesteckt hat. Das ist eine Erfindung von Lenin. Das ist nicht etwa etwas, was sich Stalin ausgedacht hat, sondern die Gulags gab es von Anfang an, als Lenin noch das Wort schwang. Und dann kommt dazu, dass eben jener Lenin, der das ja wirklich alles sich im Grunde genommen ausgedacht hat, auf den das auch alles zulief, bald nach der Gründung der UdSSR, also Ende 22, krank wurde und mehrere Schlaganfälle hatte und am Schluss seines Lebens nur noch im Rollstuhl saß und überhaupt nicht mehr Herr seiner Sinne war und sich dann eben das Chaos noch mehr verbreitete, weil dann ein Diadochenkampf, also ein Nachfolgekampf ausbrach, der dieses Land über weitere Jahre mit sich selbst beschäftigte und bis dann irgendwann Stalin sich durchsetzte und dann aber auch Terror ausübte in einer Form, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Also die UdSSR und die Anfangsgeschichte der UdSSR ist wirklich schwierig, sage ich es mal ganz vorsichtig. Und nicht nur im Inneren, habe ich ja gerade angedeutet, was dann alles passierte, sondern auch im Verhältnis zu den Teilen, die dann nach und nach dazukamen. Die Gründung der UdSSR, das war natürlich die Sowjetische Republik Russland, der größte, immer noch heute auch größte Teil. Dann war es die Sozialistische Sowjetrepublik Ukraine. Dann gab es die kaukasischen Republiken, also Aserbaidschan und Armenien und Belarus, also das damalige Weißrussland, die Sozialistische Republik Weißrussland. Diese vier gründeten die UdSSR und dann kamen nach und nach andere dazu, aber auch mit Zwang. Das war nicht freiwillig.
Also die haben die nicht freiwillig gegründet, sondern die sind von Russland gezwungen worden, die UdSSR so mit zu gründen. Okay.
So ist es. Und damit, natürlich haben die dann versucht, entsprechende Parteien da zu gründen und dann eben auch eine kommunistische Partei in der Ukraine und so. Und die hat dann irgendwann das Sagen übernommen. Das ist genauso gelaufen wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, als unmittelbar nach 1945 waren die später zum Warschauer Pakt gehörenden Staaten ja noch nicht kommunistisch, sondern es gab kommunistische Umstürze. Das wurden Leute da hochgeschoben, so ähnlich wie die Gruppe Ulbricht in der DDR dann später, in der Tschechoslowakei, in Polen, in Ungarn und so weiter, die dann innerhalb der nächsten 3-4 Jahre dort die Macht übernahmen und dann eben Teil des Ostblocks wurden.
Ja.
Und das Wichtigste im Grunde genommen war, dass diese UdSSR bestimmte Dinge für andere mit übernommen hat. Zum Beispiel die Außen- und Wirtschaftspolitik. Das war eine zentralistisch gesteuerte Sache. Der Fünfjahresplan, das war Heiligtum, der wurde in Moskau im Politbüro gemacht. Mhm. Die Außen- und Verteidigungspolitik war sowieso klar, dass das von allen nicht alleine gemacht werden sollte, sondern von der sozusagen von der Zentrale, also von allen zusammen. Und es gab dann darüber hinaus eben für die Teile dieser UdSSR durchaus autonome Zugeständnisse. Es gab eine gewisse Autonomie, weil es eben auch Dinge gab, und das muss man dann auch irgendwann einfach der Logik folgend sagen, bei einem so großen Land kann man nicht genau jeden Fitzel von der Mitte auslenken. Das ist ja Quatsch. Insofern war das dann sozusagen ein Entgegenkommen an die Realität, dass man sagte, okay, ihr werdet jetzt sozusagen in gewissen Teilen autonom, mhm, aber ihr seid letztendlich doch eben abhängig von uns. Ja. Und damit ist diese UdSSR gegründet und damit entsteht im Gegensatz zum früheren zaristischen Russland ein richtiger Big Player im Laufe der Zeit. Und das wäre auch nicht ohne den Zweiten Weltkrieg passiert. Der Zweite Weltkrieg ist für Russland oder für die Sowjetunion, muss man jetzt ja sagen, ein Horror gewesen, ein absoluter Horror. Wer heute nach Moskau fährt, das empfehle ich sehr, der kommt dann mit dem Flugzeug an und fährt dann mit dem Bus oder mit dem Taxi in die Innenstadt, und die Straße Richtung Innenstadt ist ziemlich breit und mehrspurig, und da ist auf der rechten Seite, wenn man Richtung Stadt einwärts fährt, steht ein deutscher Panzer.
Ja.
Und das war der letzte sozusagen. Bis dahin sind die Deutschen gekommen. Das ist vielleicht 10 Kilometer vom Roten Platz.
Okay.
Und überleg dir mal, was das bedeutet, wenn du in Berlin, ich sage jetzt mal heute, die russischen Truppen würden nach Deutschland einmarschieren, die stehen auf einmal, keine Ahnung, am Prenzlauer Berg oder so, ja? Mhm. Und da werden sie dann vertrieben, was das mit dir macht.
Ja.
Und das ist schon wirklich irre. Dann hat Russland 27 Millionen Tote zu beklagen.
Russland oder die UdSSR?
Entschuldigung, die UdSSR.
Okay, 27 weil die meisten, also die am wenigsten sind, glaube ich, wirklich russische Russen gestorben, oder?
Das glaube ich nicht.
Das war doch irgendwie extrem zugunsten der Moskau-Russen sozusagen.
Ja,
ich weiß es nicht, mag ihn
genau schlagen. Ist eigentlich auch egal, die haben auf jeden Fall den höchsten Blutzoll, sagen wir es mal so rum, zu verzeichnen. Und nach dem Krieg, und das ist das, was dann den Kalten Krieg sozusagen ausgelöst hat, war für Stalin vollkommen klar, ich brauche einen Cordon Sanitaire. Ich will sozusagen, dass wir nicht auf noch einmal zu unseren Lebzeiten von den Deutschen, den Franzosen, wem auch immer, angegriffen werden in einer Form, wie wir es gerade erlebt haben.
Mhm.
Und deswegen werden also Polen, Ungarn, Rumänien, Tschechoslowakei, Ostdeutschland und Bulgarien sozusagen unter seine Ägide gestellt. Das haben die Westalliierten schon während der alliierten Nachkriegskonferenzen erkannt, dass das eine Katastrophe ist. Aber sie haben gesagt, es ist momentan nicht anders zu lösen. Und wir werden das in Zukunft irgendwie nochmal wieder versuchen zu revidieren. Aber sie haben dem zugestimmt, wobei Stalin eigentlich auch noch Italien haben wollte. Da haben sie dann aber gesagt, das machen wir nicht.
Das wäre noch schöner, kommen wir rein.
Ja, ja.
Obwohl, jetzt haben sie sich alle da Häuser gekauft, die Russen, ne? Also von daher ist auch Stalin am Ende doch Italien gekriegt.
Ja, genau. Also jedenfalls, daraus entwickelt sich der Kalte Krieg, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich hatte eigentlich die Frage, die, deswegen habe ich das auch so erzählt, die mir im Hinterkopf war, ist dieser Kalte Krieg eigentlich tatsächlich originär begonnen mit dem Jahr 1945, sagen wir mal, oder nicht vielleicht auch schon früher?
Tja.
Und da gibt es zwei Antworten drauf, die ich sehr interessant finde. Die eine ist, die Alliierten aus dem Westen haben 1945 gesehen, wie die Ostalliierten, also die Sowjets, in den von ihnen besetzten Ländern nach eigenen Leuten Jagd gemacht haben. Und zwar in einer Form, das erschüttert jeden. Die haben Esten und Letten und Litauer, die also überhaupt keine Russen waren, aus irgendwelchen Lagern rausgezerrt und zwangsweise nach Sibirien deportiert. Also sie haben
Russen, immer sehr groß drin, ne?
Ja. Das ist brutal. Ja. Das ist richtig brutal. Und da haben die gesagt, also was ist das denn? Das ist eine Art von Menschenvorstellung oder Wertvorstellung. Die wollen wir hier in Europa wirklich nicht haben. Und das ergibt einen krassen Gegensatz.
Mhm.
Und das zweite ist, und das gibt es eben schon sehr viel länger, und das muss man sich, wenn man den Kalten Krieg versucht zu verstehen, auch immer so ein bisschen im Kopf behalten. Natürlich war es im Westen so, dass die gesamte russische Revolution, also Oktober 1917, das Aufkommen des Bolschewismus, die dann auch noch sozusagen staatstragend wurde, hat in Amerika und überall massive Ängste ausgelöst. Man hatte die Vorstellung, dass kommunistische Umtriebe auch in Amerika stattfinden
können. Ich dachte jetzt Kriegsängste oder sowas, nee, tatsächlich ideologische Ängste.
Ja, natürlich. Okay. Und zwar in den 20er und 30er Jahren.
Ja.
Es gab wirklich Angst, also richtige Horror- und Angstvorstellungen, dass eben diese Ideologie, die auf einmal so attraktiv schien, ja. Natürlich gab es auch die Arbeiter in Amerika, die gesagt haben, jawohl, das ist korrekt, wir müssen die alle rausschmeißen, die Großgrundbesitzer und die Industrieherren und die Fabrikbesitzer und so, die natürlich auch in Amerika auf Kosten der Arbeiter reich geworden sind. Und also da gab es eine klare Frontstellung gegen die Russen und Stalin war in der westlichen Welt auch kein Mensch, den man empfangen hat. Also der war keineswegs jemand, der sozusagen durch die Welt gereist ist und der mal irgendwie auf Konferenzen, das gab es damals nicht so in dem Sinne, aber der da irgendwie teilgenommen hätte. Insofern war eindeutig klar, Russland wird sozusagen gedisst.
Ja.
Dann gab es aus deutscher Sicht den Antikominternpakt, also Deutschland und Japan gegen die Russen, hinterher noch mit Italien und Rumänien. Das war eindeutig. Und zwar bevor es den Hitler-Stalin-Pakt gab, also wo man sozusagen für anderthalb Jahre lang auf gut Freund gemacht hat, um den Westfeldzug, den berühmten und berüchtigten, durchzuführen. Also und während des Krieges war es das Gleiche. Da haben die Westalliierten eine Zwangsgemeinschaft mit den Russen gemacht, mit den Sowjets gemacht, weil sie dachten, das schlimmere Übel ist Hitler. Und wenn wir den dann besiegt haben, dann ist Stalin dran, weil das kann man, den kann man auch nicht ertragen.
Das ist schon krass, oder? Ich meine, wenn man sich alleine anguckt, was Stalin fabriziert hat und Hitler war noch schlimmer. Das ist alles so unvorstellbar.
Das ist unvorstellbar. Und das kann man zum Beispiel bei Churchill wunderbar nachlesen, der eben nicht nur der Erfinder des Begriffs Iron Curtain war, sondern der auch gesagt hat, erst gegen Hitler, dann gegen Stalin. Mhm. Und das ist tatsächlich schon vor 1945 einer der Wurzeln des Kalten Krieges und der Affrontstellung gegenüber der UdSSR. Und ein letztes noch, und dann bin ich auch fertig. Wir kriegen ja heute des Öfteren zu hören, dass die Politikwandel durch Annäherung gescheitert ist. Das war ja damals sozialliberale Koalition Willy Brandt.
Naja, damals ist sie nicht gescheitert, heute ist sie gescheitert.
Da muss ich auch sagen, sie ist damals sowieso nicht gescheitert. Aber ohne diese Politik, also ohne Wandel durch Annäherung, wäre zum Beispiel so ein Mensch wie Gorbatschow vermutlich nicht möglich gewesen.
Naja.
Und der wiederum hat dann ganz andere Sachen ausgelöst. Das ist dann nicht mehr Willy Brandt, aber die Tatsache, dass man damals das gemacht hat, das war schon sehr gut.
Nein, das bestreitet aber auch niemand. Also dass die, ich sag mal, aus der Ära Brandt und dann hin zu Gorbatschow Wandel durch Annäherung funktioniert hat, das bestreitet niemand. Was wir aber gerade sehen, ist, dass es danach hätte aufhören müssen.
Das hat sich nicht getan. Das ist ja unstrittig. Ja, ja. Ich habe das schon auch anders gehört, richtig, aber ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Das ist wirklich, das muss man voneinander trennen. Sagen wir es mal vielleicht so. Da kann man sich gut drauf einigen. Also es sind zwei unterschiedliche Dinge.
Ja.
Und es hat damals funktioniert und hat uns wirklich viele Jahre Frieden beschert und auch ein Aufweichen der inneren Strukturen im Ostblock. Also ohne das wäre es tatsächlich nicht zur Charta 77 zum Beispiel gekommen. Das war ja bekanntermaßen kurz danach. Solidarność hat Anfang der 80er begonnen oder Mitte der 80er. Also insofern, das hat sehr eng miteinander was zu tun und das hat dann letztendlich zu dem geführt, was wir 1989 sehen. Heute, muss ich tatsächlich auch sagen, ist die Politik des Wandels durch Annäherung komplett gescheitert. Also das kann man nicht mehr weitermachen und wir werden uns, glaube ich jedenfalls, einstellen müssen auf eine lange Zeit der Konfrontation.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe, eine Stunde History, läuft am 26. Dezember 2022 auf DLF Nova und wir wünschen schöne Weihnachten.
Wer redet, ist nicht tot.